Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pile of Fame, die ich, weil wir heute in Eile sind, mit einem unoffiziellen Namen benennen werde, von dem der geschätzte Kollege nicht gleich vorstellen werde, noch nichts weiß. Heute geht es um Arzi Farzi und ich heiße dazu herzlich willkommen den Videospieljournalisten aus der zweitschönsten Stadt der Welt, Rainer Siegel.
Die Arzi ist, die Farzi ist. Ja, danke, danke schön. Markus Richter ist an der anderen Seite dieser Standleitung, über die wir heute hier sprechen werden. Ich habe allerdings geglaubt, lieber Markus, dass wir schon einen Titel gehabt hätten namens Autorenspiele. Aber das ist ja geht ja in dieselbe Richtung.
Same difference. Ja. Ich hatte tatsächlich sozusagen kurz bevor ich den Rekordknopf, ich habe manchmal so eine Sekunden-Blackouts und ich habe alles vorbereitet. Ich habe sogar die Folgennummer. Das ist Folge 42, wenn alles schief geht, wenn nichts schief geht. Und den Titel und so weiter und so fort. Ich drücke den Rekordknopf und es macht so. Und ich war so, Arzi-Farzi. Worum geht's heute, liebe Leute? Es geht heute darum, dass wir uns was, ich will nicht sagen, aus den Fingern gesaugt haben. Wir haben uns was zurecht erklärt, um zwei Spiele, die dasselbe sind, aber doch hoch unterschiedlich, wenn man sie von Namen betrachtet, unter einen Hut zu bringen. Und der Hut ist natürlich das Pile of Fame, dieser Podcast, wo wir immer aus unserem Pile of Shame ein Spiel rausziehen, beziehungsweise jeder eins, und dann angucken und es dann für wert befinden oder es auf den Müll der Geschichte werfen. Und das sind heute zwei Spiele, die eben den Namen Arzi Farzi maybe verdienen oder aber Autorenspiele sind. Und das sind zum einen The End is Nigh von Edmund Macmillan und dem anderen Typen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, was ihm wahrscheinlich immer so gehen wird, weil Edmund Macmillan kennt man vielleicht, aber den anderen Typen nicht so much, not so much. Und The Music Machine von, nein, du darfst den Namen sagen, ich breche mir dabei immer die Zunge.
Von David Szymanski. Ich glaube, so Tyler Gleiel ist der zweite, wenn, ja, der mit Ed McMillan, ja, das Spiel, ja, von dir gemacht hat. Wirklich ein seltsamer Name. Ja, genau. Ich würde noch ausführen wollen, ja, es ist ja so, dass wir in dieser schönen Sendung eben immer versuchen, ein gemeinsames Thema zu haben und dann die Spiele, es stellt sich dann später raus, dass die Spiele, die wir wundersamerweise aus dem Hut beziehungsweise aus dem verstaubten Archiv graben, dann doch eigentlich wahnsinnig viel gemeinsam haben oder eben interessante Unterschiede haben, an denen sich aber das gemeinsame Thema irgendwie verhandeln lässt. Einerseits, glaube ich, ist das heute auch so. Allerdings, andererseits, ich glaube, so unterschiedliche Spiele hatten wir noch überhaupt nie. Das. Ich möchte kurz noch einen kleinen Diskurs starten, ja, zum Thema Autorenspiel. Mhm. Denn das ist ja eines dieser großen Mankos angeblich oder zumindest, wenn man manchen glauben mag, dass Videospiele als Kulturform gegenüber anderen Kulturformen wie Film, Musik, Literatur etc. zu haben. Nämlich, es gäbe keine Autoren oder kaum Autoren. Das heißt, es fehlen die großen Männer, die großen Gestalten, die hier heroisch irgendwie tatsächlich prometisch ausrücken unter ihrem eigenen Namen. Ja, Hideo Kojima, ich sag's wie es ist. Das ist so irgendwie das Klischeebild, was man hat. David Cage, diese ganz großen Männerfiguren, von mir aus Peter Molyneux. Ja, okay. Aber wir haben uns eben zwei aus der zweiten Reihe ausgesucht, würde ich sagen, nämlich David Szymanski und Ed McMillan. Man kennt die vielleicht, wenn man ein bisschen im Indie dabei ist, aber das sind eben so die kleineren Auteurs, die mir besser gefallen. Normalerweise aber mal sehen, was rauskommt bei diesem Vergleich heute.
Ich muss aber auch sagen, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, ne, weil es gibt ja eine generelle Kritik in der digitalen Welt. Wir schweifen heute ein bisschen ab, wir kommen noch zum Spiel. Aber eine generelle Kritik in der digitalen Welt um den Geniekult. Ja? Also ein Steve Jobs oder ein Bill Gates oder ein Steve Altman oder wie sie halt alle heißen, ne? So immer so Männer, die Welt irgendwie, die natürlich nie die Welt alleine irgendwie, ja, die treibende Kräfte sind möglicherweise, aber halt ein riesiges Heer an Leuten hinten dran ist, die halt Dinge schaffen, und das ist bei dem David Cage oder dem Hideo Kojima halt genauso, und ich finde deswegen, ich versuche es für diese Spiele, für die Blockbuster-Spiele sozusagen, diesen Namen zu vermeiden, weil das eben die Überhöhung des einzelnen Namens ist. Hier wiederum, in unserem Fall finde ich sozusagen, also das ist das, was, wenn ich Autorenspiele sage, ist es das, was ich meine, nämlich sozusagen, ja, also one guy, der vielleicht auch noch andere Leute dabei hatte oder two, aber die sozusagen wirklich seine Idee unterstützt haben, aber der im Prinzip sozusagen losgelaufen ist sozusagen mit Feuer, mit dem prometischen Feuer, das er der Menschheit bringen will in Gestalt eines Videospiels. Das finde ich eigentlich besser. Edmund Macmillan kennt man, wenn man ihn kennt, am wahrscheinlichsten von Binding of Isaac, die Mutter aller Roguelikes.
Ja, Super Meat Boy, natürlich.
Super Meat Boy, siehste? Schon wieder Bildungslücke bei mir gewesen.
Ja, total.
Genau, die beiden Dinge. Beides aus der Kategorie mega hartes Jump'n'Run, wobei so Binding of Isaac war für mich immer so ein Spiel, was ich immer, also alle, weißt du, die Siegels und die Kogels und alle die Menschen sozusagen, die in meinem Umfeld sind, so Binding of Isaac, und ich bin nie rangekommen. Und Super Meat Boy habe ich gespielt, ich bin also nicht kein Profi sozusagen, das ist für mich aber trotzdem immer noch die maßgebliche Instanz für Präzision in der Steuerung.
Ja.
Also ein Spiel, das von dir verlangt, perfekt zu sein, das aber selber tatsächlich perfekt ist. Und ich sage das oft in anderen sozusagen, du willst, dass ich so perfekt bin, aber du bist nicht wie Super Meat Boy, deswegen hast du nicht das Recht, es zu verlangen. Das ist Edmund Macmillan, der immer auch so ein düsteres, blutiges, verschwiemeltes, schwitziges Düsternis-Ding dann im Hintergrund so mitbringt.
Ja, aber lustiger auch natürlich. Das ist eben so. Ja.
Das auch. Wer ist David Szymanski?
Ah, nein, ich möchte kurz noch was zu Ed McMillan sagen. Er ist ja auch einer der Indie-Creators. Also er ist, glaube ich, oder ein Film, in dem er auch aufgetreten ist, ist schuld für das, ja, für das traurige Schicksal von ganz, ganz vielen Menschen, die geglaubt haben, ah, ich habe Indie Game The Movie gesehen. Die sind ja alle aus ihren Schlafzimmern heraus zu Indie Game Entwicklerstars reich geworden. Das mache ich doch auch. Ja, und von da an ging es bergab. 2012, glaube ich, erschienen, das war diese Doku, in der ging es um Jonathan Blow, der Braid gemacht hat damals. Mhm. Es ging, glaube ich, um Phil Fish, der Fest gemacht hat. Und es ging um Ed McMillan, der damals Super Meat Boy gemacht hat, mit einem Kompagnon, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Und Ed McMillan war quasi eigentlich von Anfang an eine Art kleiner Underground-Pop-Game-Superstar. Ich glaube, er hatte ja vorher eine kurze Karriere als so, er hat ja so Flash-Games und so ganz viele gemacht, wo er auch eben seinen Stil mehr oder weniger schon geschärft hat. Ich glaube, es gibt die Basement Collection von ihm auf Steam zu kaufen, wo diese ganzen frühen Experimente drin sind. Und ich würde sagen, das Coole an ihm oder das Besondere an ihm ist ja nicht nur, dass er eben diese wirklich tollen Präzisionsplattformer gemacht hat, sondern dass er in seinem Style wirklich... Er ist wirklich einzigartig geblieben, muss man sagen. Denn es ist eben so der Underground-Comics-Cartoon-Style, allerdings mit ganz viel wirklich bewusster Grenzüberschreitung. Es gibt abgetriebene Föten, gegen die man kämpft in Binding of Isaac. Es geht um Kindesmissbrauch in gewisser Weise. Alles in diesem Cartoon-Look. Super Meat Boy, ja, der Held ist ein Stück Fleisch, das sich da irgendwie in den Fleischwolf immer wieder wirft und so. Das heißt, da gibt's wirklich wenige Grenzen des schlechten oder guten Geschmacks, wie man so will. Und das ist halt ein Teil seiner Brand, würde ich sagen. Mhm. Bei David Szymanski ist es ein bisschen anders. Ich würde sagen, den Namen kennen wirklich weniger Menschen, ja zu Unrecht. Er ist mir als erstes aufgefallen als Macher des wirklich wunderbar großartigen Boomer-Shooters, also eines neuen Boomer-Shooters namens Dusk. Wenn ihr Dusk noch nicht kennt, lauft, kauft das. Das ist wirklich einer der ganz, ganz tollen Low-Poly-First-Person-Shooter.
Hatten wir den nicht auch besprochen?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das hatten wir nicht, soweit ich mich erinnere. Jedenfalls, das ist eben sein Großwerk, von dem sein Ruhm auch zehrt. Er hatte allerdings zuvor schon einige, ja, sagen wir mal, Walking Simulators gemacht, in denen gar nicht geschossen wurde. Und er ist jetzt, glaube ich, zu größerem Ruhm geraten, weil er einer der Köpfe hinter New Blood Interactive ist inzwischen. Das heißt, ich glaube, er hat da in diesen Indie-Publisher, in diesen amerikanischen, wenn ich mich nicht täusche, da ist er jetzt vom Beiträger, also von einem der Spiele dort veröffentlicht, zu einem der, ja, der Mitmanagenden geworden. Also da ist er, glaube ich, jetzt auch zuständig fürs Recruiting, eben für andere Indies anzuwerben und hilft auch mit bei Gloomwood, wenn ich mich erinnere. Aber sprich, das ist alles so eine kleine Underground-Blase, wo David Szymanski halt ein Name ist, den man schon mal gehört hat. Ja, und das Spiel, das ich heute besprechen möchte von ihm, heißt The Music Machine und stammt von 2015. Das war vor Dusk, bevor Dusk gemacht wurde. Und ja, wie gesagt, The End is Nigh stammt von dir, ist ein Hardcore-Präzisionsplattform und ich habe einen Walking Simulator. Das ist ja seltsam, oder? Ja,
was haben wir uns dabei gedacht? Was haben wir uns dabei gedacht? Also ich habe mir Folgendes dabei gedacht. Ich weiß ja sozusagen, dass ich in diesem Genre irgendwie Präzision und so weiter nicht so der fitteste und beste bin, wusste also, aber wollte es trotzdem so sagen, ne, aber es ist halt dieser Name und ich wollte es halt mal ausprobiert haben und welcher Anlass ist sozusagen besser, als es für eine Folge Pile of Fame zu machen. Da habe ich also angefangen und das die Sache bei Autorenspielen, wie auch Büchern, Filmen und so weiter und so fort ist, man weiß immer schon ein bisschen, was man kriegt, ne? Also die meisten Autoren sind sich ja schon irgendwie treu. Und das ist hier auch so. Es ist kein Roguelike, sondern es ist sozusagen, es sind Level und die sind immer einen Bildschirm groß und die durchspringt man in dieser typischen schwarzen Cartoon-Grafik von Edmund Macmillan und es ist eine düstere Welt, die untergegangen ist, man ist der letzte Überlebende, das eigene Videospiel ist kaputt gegangen und jetzt muss man raus, um was zu finden und man sammelt Tumore ein. Und das ist sozusagen die Motivation des Spiels und auch das Spiel, weil hier der Bildschirm ist ein Level. Jeden Level hat man gelöst, wenn man ihn wieder verlassen hat. Und zwar entweder an der anderen Seite, um am nächsten Bildschirm zu kommen, oder den Tumor. In jedem Level gibt es einen Tumor zu finden, den einzusammeln. Und der gilt als eingesammelt, wenn man ihn gefangen hat und dann den Raum damit verlassen hat. Und das wird in Super Meat Boy Edmund McMillan typischer Manier sehr schnell, sehr schwer. Und ich war halt irgendwie in Raum 15, den ich dann 20 Minuten gespielt habe. Und dann dachte ich, gut, dann gucke ich halt mal, was Rainers Spiel ist. Und das war ein harter Bruch, weil ne, so düstere Welt, die dich abfuckt vor dem Bildschirm, hin zu so einer monochrom, also nicht schwarz-weiß, aber sozusagen schwarz-farbig, so ein bisschen The Return of Obra Dinn Style in einer 3D-Welt Walking Experience. Was ist das? Was passiert da?
Es gibt schon Ähnlichkeiten, würde ich mal sagen. Aha. Also es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wirklich beide Spiele wahnsinnig düster sind eigentlich. Was man eigentlich, ja, bei Ed McMillan hätte man es vielleicht erwarten können, bei David Szymanski möglicherweise auch, aber es hat mich bei beiden eigentlich tatsächlich überrascht, wie düster sie sind, muss ich dazu sagen. Und ich möchte auch sagen, weil du gesagt hast, das ist der typische Ed McMillan-Style von The Andy Snyder, das finde ich nicht. Aha. Natürlich ist es der Grafik-Cartoon-Style ist ähnlich, aber es ist wirklich sehr monochrom. Also es ist wirklich schwarz, weiß, grau, hellgrau, dunkelgrau, anthrazit, also das ist ungefähr die Farbpalette unter Anführungszeichen. Das ist ja bei Binding of Isaac und bei Super Meat Boy nicht so. Also das ist ja relativ bunt und schreiend. Aber The End is Nigh, das Seltsame dran ist wirklich, es ist ein Autorenspiel, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ist Ed McMillan okay? Das frage ich mich die ganze Zeit, die letzten Jahre schon. Man muss dazu sagen, Binding of Isaac war wirklich ein Millionen-Bestseller. Also der Mann ist garantiert reich. Ich wette, dass der inzwischen nicht mehr arbeiten müsste. Sein großes Projekt, das er eben die letzten Jahre immer so mal wieder was herzeigt von, ist Mutagenics. Das ist ein ganz seltsames Strategiespiel, wo man Katzen genetisch auswählt und irgendwie da hinzüchtet, wo man will. Ganz seltsam weird. Also je mehr ich drüber gelesen habe, desto komisch ist es geworden. Aber ansonsten hat er eben lauter so kleine Sachen hingerotzt eher inzwischen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, The End is Nigh ist vielleicht tatsächlich ein Ausdruck einer Depression, dieses Spiel, möchte ich fast sagen. Also es ist eben das ganz Düstere, die Geschichte mit den Tumoren, die wirklich die gemeine und wirklich spielerfeindliche Härte, die das Ganze tatsächlich hat. Also ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ein Autorenspiel in dem Sinn, dass es wirklich, glaube ich, einen in dem Fall beunruhigenden Einblick in die Innenwelt von Ed McMillan vielleicht zulässt. Das würde ich mal behaupten. Wenn es so ist, ist es wirklich schlimm, muss ich sagen, für Ed McMillan. Aber es ist, ja, ich habe es auch nicht so wahnsinnig weit spielen können, weil ich wirklich an einem Zeitpunkt gedacht habe, okay, ich mag mich eigentlich nicht mehr bestrafen lassen weiter jetzt. Also es ist wirklich, ich hab's wahnsinnig hart gefunden, also in mehrerer Hinsicht des Ganzen. Ja. Bist du über Level 15 dann hinausgekommen oder bist du nicht mehr zurückgekehrt?
Ich bin dann noch bis Level 21, glaube ich, gekommen. Und so habe dann irgendwann aufgegeben, die Tumore einzusammeln. Sondern habe einfach gesagt, mal gucken, wie weit du kommst. Und dann, genau, ich habe es bis zum ersten Save. Man hat irgendwie so nach 20 oder 30 Leveln, hat man so einen Point auf der Map, wo man dann irgendwie returnen kann. Und dann habe ich entdeckt, dass man diese Tumore, also man weiß erst gar nicht, wofür man diese Tumore einsammelt. Und dann habe ich entdeckt, dass in der Homebase, sozusagen, wenn man da nach oben geht, da sitzt ein Monster, da steht die Zahl 300 und Feed Me. Und dann war ich so, 300 Tumore? Nein. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Und das ist der Moment, wo ich das Spiel zur Seite gelegt habe.
Kennst du Getting Over It with Bennett Foddy? Ich nehme an, du kennst es zumindest vom Namen.
Nee.
Das ist ein Spiel, da sitzt man, das ist auch in so ein Indie-Art-Arzi-Fazi-Game, da sitzt man als nackter Mann in einem Eisenkessel und hat einen langstieligen, riesengroßen Hammer und mit dem muss man sich über einen Berg bewegen.
Ja, klingt absurd, das kennst du.
Und es ist so, Bennett Foddy hat ja, das Interessante in diesem Spiel ist ja nicht nur dieses Spielprinzip, das absurde und das absurd schwere Spielprinzip, sondern auch der Voice-Over-Kommentar. Und im Trailer hört man es schon, und er sagt, I made this game for a special a kind of player to hurt them. Und ich glaube, dass tatsächlich, das ist wirklich der ähnliche Anreiz, den auch Ed McMillan mit dieser Art von super hartem Plattformer gemacht hat. Das ist wirklich ein Spiel für alle die sich tatsächlich gern geißeln und sich auch so lange gern quälen, bis sie es dann vielleicht doch einmal schaffen. Und ich muss sagen, man könnte jetzt ja glauben, ich bin sowohl ein Fan von Roguelikes als auch von Souls-Likes, dass ich vielleicht da in diese Zielgruppe reinfallen könnte, aber nope, nein, ich mag mich nicht verwunden lassen von diesem Spiel und es ist tatsächlich so gewesen, also es hat mich ein bisschen, ja, ich habe mich angegriffen gefühlt. Klingt jetzt wirklich, klingt schräg. Also nicht im Sinne von, das Spiel ist halt irgendwie einfach nicht meins, sondern wirklich tatsächlich, dieses Spiel zeigt mir wiederholt den Mittelfinger und sagt, ja, fick dich. Ich weiß, ich bin zu hart für dich. Es ist mir auch egal, mach, was du willst. Ja, ist eh wurscht.
Also ich bin mir da irgendwie so nicht ganz sicher, weil bei dem, wie heißt das andere Spiel, hast du gerade erwähnt, hast du den Namen schon wieder vergessen?
Getting
Over It, da verstehe ich den Kommentar des Autoren eher sozusagen, wenn er sagt, I want to hurt them, das verstehe ich eher so, er weiß, dass es Leute gibt, die sich darin verbeißen und möchte sie sozusagen verletzen im Sinne von, ihr sollt lernen, auch loszulassen, ne? Also lernen, Nein zu sagen, also lernen das Spiel, also so könnte man es noch, du schüttelst den Kopf, man sieht das jetzt im Podcast nicht, ne? Rainer Siegel ist skeptisch.
Ja, ich schüttle immer den Kopf, wenn ich mit dir spreche, das sieht man nie im Podcast, ja.
So, und was ich bei Edmund Macmillan bei The End is Nice so komisch finde, ist, das hat ja sozusagen richtig so eine Art Intro und Geschichte, die es gibt, und es gibt auch dieses Ding, dass du irgendwie Videospiel-Cartridges freischalten kannst, wo da anscheinend kleine Spiele irgendwie drinstecken, was sozusagen schön ist, und dann versteckt es dann das aber hinter dieser riesigen, unüberwindlichen Mauer von. Und ich muss sagen, mich hat das sozusagen in einer besonderen Art und Weise zum Nachdenken gebracht, weil ich in meinem anderen Leben, wo ich nicht Podcaster bin, moderiere ich Veranstaltungen. Und es gibt ein Forschungsprojekt InGame in Köln, das ist jetzt zum Abschluss gekommen, und da geht es um die Barrierefreiheit oder die Barrierearmut von Videospielen. Also die Frage, sollten Videospiele zugänglich sein? Und zwar nicht, sollte es Videospiele geben, die extra dafür gemacht sind, dass sie auch Menschen spielen können, die Einschränkungen haben, sondern sollte nicht eigentlich jedes Videospiel? Und ich finde, ich verstehe, also dahinter steckt ja die größere Diskussion von Barrierefreiheit, die auch für die physikalische Welt gilt und so weiter und so fort. Ich will es nicht ganz ausführen, aber so sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger verstehe ich solche Spiele oder verstehe ich, dass so eine Spiele nicht einen Easy-Mode haben. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, also ich verstehe, warum man diese Herausforderung schaffen will. Und ja, der Künstler kann machen, was er will. Das ist sozusagen, ich will ihn nicht canceln dafür. Aber ich verstehe nicht, was der Sinn dahinter ist, ein Videospiel zu machen, von dem man Menschen ausschließt. Also vielleicht gibt es irgendeine Aussage und vielleicht ist es sozusagen toll für Leute, sowas zu überwinden, und vielleicht wird denen irgendwas genommen, wenn sie das nicht überwinden müssen, sondern das selbst wählen. Aber ich fände das eigentlich die ultimative Herausforderung. Du hast so ein Spiel und es gibt es auch auf leicht und du spielst es aber nicht auf leicht und dann so. Aber warum es den Menschen verwehren, die das nicht können? Ich verstehe es nicht und verstehe es auch nicht bei The End is Nigh.
Vielleicht muss man da hier wirklich die große, wenn wir schon so ein AC-Fazit-Thema haben, vielleicht packen wir hier wirklich die große Interpretationskeule aus. Es kann doch tatsächlich sein, und das würde ich fast in dem Fall annehmen wollen, das ist ein Spiel, das den Schmerz, den Ed Macmillan offenbar irgendwo in seinem Leben wahrnimmt und hat, weitergibt, mehr oder weniger. Also ein Kunstwerk, das verletzen will, um halt irgendwie zu zeigen, wie das ist. Vielleicht kann man das so sehen. Ja, vielleicht ist einfach nur auch saumäßig schwer. Und Ed Macmillan spielt zum Frühstück mit zugebundenen Augen und ja, alles sind zu schlecht. Kann auch sein. Ich glaube, dass tatsächlich in der Mischung aus dieser wirklich trostlosen Ästhetik, das ist untypisch für ihn eigentlich. Auch der Name, das ganze Ding, man sammelt Tumore. Also wenn wir das alles einmal irgendwie zusammennehmen, ich habe es schon vorher gesagt, ist Edmund Macmillan okay? Ich glaube, er ist nicht okay. Ich glaube, diese Spiele zu machen, ist in gewisser Weise wahrscheinlich auch ein Ausdruck von künstlerischer Selbsttherapierung oder einem Versuch zumindest, das dem irgendwie Form zu geben. Vielleicht geht es ihm nachher besser. Es ist ein seltsames Spiel auf jeden Fall. Ja, ich hoffe es. Ich glaube nur einfach, dass das ein Spiel ist, das man nicht einfacher machen kann eigentlich, weil es geht eben um diese Präzision, um diese Schwierigkeit.
Ich weiß nicht, wie es geht. Ich widerspreche dir. Es gibt sozusagen zwei sehr, also ich, der kein Game-Entwickler ist, aber es gibt sehr zwei einfache Dinge, die ich sehe. Das eine ist, dass du sagst, okay, du sammelst den Tumor automatisch ein, wenn du den Raum einmal geschafft hast. Ne, sozusagen, weil die eigentliche Schwierigkeit ist oft, dass du nicht nur den Raum durchqueren musst, sondern auch noch dieses Ding einsammeln. Und das andere ist, die Rätsel fangen sehr schnell an, bewegliche Teile zu haben. Und das sozusagen, also da ein Slow-Mo-Mode oder was auch immer.
Ja,
also
da
gibt es schon Dinge.
Celeste hat es vorgemacht. Man kann es einfacher machen, auch wenn es Hardcore-Precision-Platforming ist. Vikintor, das ist ein brasilianischer Game-Dev, den ich auch sehr interessant finde. Der hat Tamashii gemacht und Theo Sida, falls euch diese Art von Spielen interessiert. Das sind auch wirklich Hardcore-Präzisions-Plattformer. Aber wirklich mit der wunderbaren Zugabe, dass es eben auch, man kann im Menü einfach aktivieren, dass man auf auf den Druck, ich glaube, der linken Schultertaste, dass man die Zeit zu einem feststellbaren Ausmaß verlangsamt. Das heißt, das macht die Präzisionssprünge wirklich auf Bedarf einfacher. Man wird dafür auch nicht irgendwie getadelt oder man wird auch nicht verarscht. Dafür wird nicht gesagt, okay, das ist jetzt der Baby-Schwierigkeitsgrad, weil du bist ein Baby, spiel das halt als Baby. Also ist das nicht so, sondern es wird einfach gesagt, okay, ich möchte gern, dass so vielen Menschen wie möglich das spielen können. So könnte es gehen. Ja, wie gesagt, ich war dann eigentlich überrascht, weil es ist wirklich ein Autorenspiel, würde ich sagen, in dem Sinn, dass es sperrig ist und zum Nachdenken drüber anregt, was will uns der Künstler damit sagen, irgendwie so banal und platt das jetzt klingen mag eigentlich. Würdest du das auch so sehen?
Ich bin mir unsicher. Also ich habe irgendwie eine gewisse Faszination verspürt. Ich glaube, mein Leben wäre nicht schlimmer, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich muss doch bis zum Ende dieser Folge drüber nachdenken. Lass uns so lange über The Music Machine noch ein bisschen reden.
Ja, okay.
Was ich spannend finde, weil man läuft durch diese Welt und man läuft durch diese Welt als Charakter, der besessen ist. Und das fand ich interessant, aber wie fandest du?
Also du sprichst jetzt schon von Music Machine.
Ja, genau.
Okay. Ja, es ist so, es ist ein First-Person-Spiel, ein Walking Simulator eben, wie diese seltsame Zuschreibung eben so heißt. Und es wird erzählt, die Geschichte wird erzählt über Dialoge. Und nachdem man ja alleine unterwegs ist, fragt er sich, ja, welche Dialoge? Ja, es ist eigentlich ein innerer Dialog, weil die Geschichte, es zeigt sich ganz schnell, dass das so ist. Die Hauptfigur ist ein ungefähr 13-jähriges Mädchen namens Hayley und sie führt in ihrem Kopf Dauergespräche mit Quentin und es stellt sich heraus, Quentin ist der Geist eines verstorbenen, weitaus älteren Mannes, 34 ist er, glaube ich, wird einmal gesagt, und der hat von ihrem Körper Besitz ergriffen, hier wird schon weird, und ist unterwegs und hat das Ziel, sie zu töten. Und das ist ja, Alter, was ist das für eine abgefuckte Ausgangssituation, muss man sagen. Also problematisch auf ganz vielen Ebenen. Und der Punkt ist eben der, man bewegt sich eben durch diese, anfänglich ist man auf einer Insel, du hast es vorher schon erwähnt, der Grafikstil ist interessant, das ist wirklich mit ganz vielen Shaders gemacht, das ist eben eine 3D-Welt, aber eben in zwei Farben, also schwarz, große Schlagschatten sind ganz wichtig, also es ist wirklich recht monochrom. Und die einzelnen Welten, Levels, in die man kommt, die sind wirklich von einzelnen Farbstimmungen geprägt. Also die Welt, in der man ankommt, die Insel, das ist der Hub eigentlich mehr oder weniger, die ist orange. Das heißt, man hat eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass man hierdurch, also die Grafik ist jetzt in dem Sinn nicht unrealistisch, würde ich mal sagen, weil eben trotzdem die Bäume bewegen sich, das heißt, es gibt Schatten und so, es ist alles sehr stilisiert, aber es ist jetzt nicht cartoony oder so, sondern es ist eben so ein abstrahiertes, ja,
ist halt wie so ein Filter.
Es ist ein Filter einfach, ganz genau. Es ist, glaube ich, auch ein Unity-Spiel oder so. Das heißt, wenn man Unity-Spiele kennt, weiß man ungefähr, wie das gemacht wird. Und das Interessante daran ist jetzt, man läuft halt da herum, man sieht an, was da los ist und auf dieser Insel hätte es anscheinend Morde gegeben und deswegen hätte uns Quentin dorthin gebracht, um uns quasi dort irgendwie zu töten. Und das Verhältnis zwischen Quentin und Hayley ist mehr oder weniger das erzählerische Kernstück des Spiels jetzt. Es geht also um diesen Dialog zwischen den beiden. Der ist jetzt nicht so antagonistisch. Dieses Verhältnis ist nicht so antagonistisch, also so feindselig, wie es vielleicht klingen könnte. Es ist ein seltsames Ding auf jeden Fall. Also es ist wirklich auch offen für Interpretation. Was ist das? Ist eigentlich Hayley nur, ist sie geisteskrank oder ist das eine Art von Bewusstseinsspaltung? Gibt's wirklich dieses übernatürliche Ding? Was passiert da die ganze Zeit? Der Punkt ist der, man kommt dann auf kurz oder lang über Umwege in eine Kathedrale, die auf dieser Insel steht. Und von da aus findet man die titelgebende Music Machine und die ist ein Portal in unterschiedliche Welten. Ich weiß nicht, hast du so weit gespielt? Man braucht ein bisschen, bis man dorthin kommt.
Ja.
Genau. Und das Interessante ist, wenn man in diese unterschiedlichen Welten kommt, dann ändert sich der Grafikstil. Also jetzt nicht grundlegend vom Stil her, sondern farblich und atmosphärisch. Es gibt eine grüne Welt, die wirklich das ist ein riesiger Wald, der ist wirklich interessant und beeindruckend gemacht. Dann gibt's ein rotes Wasteland, wirklich mit Industrieruinen drauf. Ist auch total interessant gemacht, das Ganze. Und dann gibt's noch zwei, drei andere kleinere Hub-Levels. Und es entwickelt sich daraus eine wirklich sehr metaphysische Geschichte eigentlich mit seltsamen Lebewesen. Man führt Gespräche mit einem Stuhl, so komisch das jetzt klingt. Und das Ganze entwickelt sich wirklich zu einem sehr eigentümlichen Ding. Das heißt, das ist ein bisschen so eine Mischung aus einer Folge Twilight Zone oder Outer Limits und keine Ahnung, Beziehungsdrama. Ja, es ist seltsam. Also es ist wirklich ein sehr eigentümliches Ding. Also das ist wirklich ein Autorenspiel auch, würde ich auch sagen. Das passt ganz gut dazu in dem Sinn auch. Weil es ist nämlich auch, glaube ich, der zweite Teil der Vorgänger. Ich glaube, das war The Moonsliver, ebenfalls von David Szymanski. Das war ein wirklich viel herkömmlicher aussehender First-Person-Walking-Simulator, dessen Geschichte anscheinend hier zumindest in den Themen fortgesetzt wird. Ich habe Moonsliver auch gespielt, allerdings wirklich schon vor endlosen Zeiten, kann mich an die Story nicht mehr erinnern. Und ich muss jetzt sagen, ich habe es durchgespielt. Es dauert nur 1,5 Stunden ungefähr, das Spiel durchzuspielen. es hat mich auch, vielleicht bin ich sentimental, vielleicht ist es, wir sprechen das ein vor Weihnachten, ihr hört das jetzt viel später, vielleicht hat mich auch dieser Corona-Winter mit wirklich allen dauernd Husten und mit Weihnachtsstress und irgendwie Weltsituation katastrophal wie immer, vielleicht hat mich das auch, vielleicht bin ich empfindlicher oder empfindsamer oder so, aber mich haben beide Spiele auf gewisse Art und auf gewisse Art und Weise tatsächlich auf andere Weise berührt als das andere Spiele, die wir hier besprochen haben, getan haben. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass The Music Machine jetzt ein großartiges Spielewerk wäre, das jeder unbedingt gespielt haben muss. Aber es ist was ganz Besonderes, was Spezielles. Es ist sicher problematisch. Wie gesagt, ich finde allein dieses Verhältnis zwischen dem älteren Mann und dem jüngeren Mädchen, es wird hier nichts offenkundig sexualisiert, aber es ist trotzdem ein seltsames Machtverhältnis zwischen den beiden, muss man so ansprechen, ist so. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, inwieweit ich habe es bis zum Schluss gespielt, vielleicht habe ich auch nicht alle Nuancen des Ganzen wirklich so wahrgenommen oder ausgegangen.
Also ich habe was mir so ging, ist tatsächlich, dass ich auch in einer Stimmung war, aber anscheinend in der falsche für dieses Spiel, weil ich glaube, mich hätte das, wann ist das rausgekommen? 2015?
Ja.
Da hätte ich das toll gefunden. 2023 mich leider so, monochrome Walking Experience. Ja, gut, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, weiß ich nicht, brauche ich gerade irgendwie nicht. Was sozusagen, glaube ich, mehr über meine momentane Stimmung aussagt, nicht so sehr über die Qualität des Spiels, aber so ist es halt. Und das andere ist, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich habe so ein bisschen noch rumgestöbert nach dem Spiel und habe eine interessante Interpretation gelesen, nämlich der Geist des Mannes steuert ja den Körper und das Mädchen selber sozusagen ist nur noch die Stimme, in Anführungszeichen. Und das ist ja so ein bisschen das Verhältnis zwischen Spieler und Spielfigur auch, ne? Also der Typ, der sozusagen da vor dem Bildschirm sitzt und steuert und da drin die Figur, die nichts anderes kann, aber das sagt, was von woanders herkommt. Und das fand ich eine interessante Analogie und ich mag solche Spiele eigentlich, die dich als Spieler sozusagen in das Spiel transportieren. Aber so wie du es erzählst, bin ich mir nicht sicher, ob ich das dann so brauche.
Man müsste es, glaube ich, wirklich, man müsste es auf solche Interpretationen abklären. Also man müsste es wirklich spielen und schauen, inwieweit das tragfähig ist. Weil wenn man nämlich so drüber nachdenkt, es könnte ja auch eine Transitionsgeschichte tatsächlich sein. Vielleicht in gewisser Weise. Es ist ein Mann im Körper einer Frau, beziehungsweise vielleicht ist es ja umgekehrt. Vielleicht ist ja die Frau, die spricht, man weiß ja nicht objektiv, was jetzt tatsächlich, welchen Körper wir hier tatsächlich steuern. Mhm. Es sind eben nur zwei Seelen auch in dieser Brust. Welche davon jetzt die ist, die übrig bleibt, beziehungsweise welche die ist, die von vornherein da war, das wird eigentlich nirgends so richtig gesagt. Mhm. Vielleicht ist das Ganze wirklich ein Kommentar auf Dinge, die jetzt außerhalb dieser ganz oberflächlichen Interpretationsebene irgendwie verweisen, möglicherweise. Ich finde alleine die Tatsache, wenn man über Spiele auf diese Art und Weise reden kann, dann machen sie schon mal was richtig, was andere Spiele nicht machen, würde ich mal sagen. Also wir hatten hier schon Gurken, die wir nicht empfohlen haben, ich sage nur Vikings etc., wo meilenweit entfernt war von nur einer annähernd so interessanten Interpretationsoption überhaupt.
Ja, okay.
Und das würde ich sagen, also ich tue mir auch schwer, wenn wir jetzt vielleicht schon zum Fazit kommen möchten oder wollen.
Ja, ja.
Ich tue mir sehr schwer, zum Beispiel The End is Nigh tatsächlich auf den Pile of Fame zu hieven, weil es einfach ein Spiel ist, das nicht für mich ist. Also ich kann es wirklich sagen, wenn ihr da draußen, wenn ihr Präzisionsplattformer zum Frühstück verspeist und sagt, okay, lass ihn noch kommen, diese Lusche werde ich jetzt zeigen, wo der Bartel den Muster hat. Spielt das unbedingt, das ist genau eures. Für allen anderen bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie diese Art von Self-Harm tatsächlich brauchen unbedingt. Bei Music Machine ist es in gewisser Weise ähnlich. Das würde ich allerdings jedem empfehlen, wenn wir schon von unserem Konzept ausgehen. Ich habe das Spiel irgendwo her, keine Ahnung, oder es gibt's gerade im Angebot um 2,50 €, kaufe ich es nicht. Es ist ein Spiel, das interessant ist, würde ich auf jeden Fall sagen. Man verschwendet damit nicht wahnsinnig viel Zeit. Es wird wahrscheinlich auf keine Art und Weise irgendwie jemals ein großes Spiel, als großes Spiel genannt werden. Dazu ist es irgendwie ein bisschen zu verwirrt, meiner Ansicht nach. Geht nicht genug in diese Richtungen. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Und das ist wirklich etwas, was ich an Spielen sehr schätze. Mir ist wirklich ein Spiel, das wahnsinnig viele Mängel hat und vielleicht auch nicht gut spielbar ist oder gar keinen Spaß macht, aber dafür interessant, oft lieber als eines, was alles richtig macht und gefällig ist und toll und ja, gut, vielleicht, maybe that's just me. Wie würdest du das sagen, ja. Ja, also ich würde sagen, vielleicht am ehesten noch, vielleicht Music Machine, ja, wir haben das oft schon gehabt. Eigentlich könnten wir beide nicht auf den Pile of Fame.
Nee, ich würde das auch so sehen. Also wenn man den Pile of Fame versteht als diese Dinge solltet ihr rausziehen und auf sozusagen den zweiten Stapel ungespielter Spiele legen, weil ich es unbedingt mal angucken muss. Das ist bei beiden Spielen eher nein.
Ja.
Aber es sind beides Spiele, die, wenn man in der Stimmung dafür ist, glaube ich, ganz eine Erfahrung bieten. Lass mir eine Erfahrung bieten. Also wenn ihr euch gerade so ein bisschen monochrom fühlt und nicht so genau wisst, wohin mit euch und dieses Gefühl noch ein bisschen vertiefen wollt, The Music Machine, fantastisch, um das so nachher noch mal zu begreifen. Und wenn ihr glaubt, die Welt will euch übel, und das Gefühl wollt ihr nochmal sozusagen richtig greifbar erleben, dann The End is Nigh. Oder wie Rainer sagt, wenn ihr euch sicher seid, dass es der Welt zeigen wollt und die Herausforderung sucht, dann auch dann. Aber so Pile of Fame-Spiele sind es beides nicht.
Aber es sind beides Spiele, über die ich mir wirklich so die eine oder andere Seminararbeit irgendwie gut vorstellen kann. Also es das sind stimmt. interessante Spiele beides, in denen wahrscheinlich viel mehr zu finden ist, wenn man eben tatsächlich in der Laune ist oder eben in dem
ja, falls ihr also Game Studies StudentInnen seid, ja, auf der Suche nach einem Semesterthema.
Das hier, noch keiner hat, wahrscheinlich.
Ja. Das noch keiner hat. Here you go. Bitte ja. nennt uns in den ja, Credits. Welcome.
Ja, genau. Ja, interessant. Ich muss sagen, ich finde auch, das ist ein produktiver Pile of Fame, eine produktive Ausgabe, weil auch wenn die beiden Spiele jetzt wir nicht empfehlen können, ich bereue es nicht, beide gespielt zu
das
haben.
Stimmt.
Tatsächlich. Ich denke mir bei beiden, okay, das war jetzt interessant. Ich finde es gut, dass wir den Anlass gehabt haben, diese Spiele näher anzusehen. Wollte ich ja schon länger. Das ist ja das Konzept, Spiele, ja. die wir eben schon längst mal spielen wollten. Aber ich kann eben beide aus den genannten Gründen wirklich nicht uneingeschränkt so aufs Stockerl heben oder so. Ja, aber mal genau. was anderes, ne?
Vielleicht ist das nächste Mal wieder anders. Für heute belassen wir es dabei. Schreibt uns in die Kommentare bzw. ins Forum sozusagen, ob ihr das vielleicht für die beste Erfindung seit geschnitten Brot haltet. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sagen Markus Richter und
ja, ich, Rainer Siegel.
Tschüss.
Aloha.